Was wird das für ein Gesang sein, wenn wir mal beim Herrn sind? Es wird ein anderer Gesang sein als der mühevolle Gesang, den wir heute auf Erden haben. Aber auch Gott gibt uns die Gnade, auch durch seinen Geist, dass wir wirklich auch geistliche Lieder singen können. Es ist gut, wenn wir uns darin üben können und wenn wir dem Herrn, so gut es geht, auch mit unseren Liedern die Ehre geben können. Ich möchte mit uns heute wieder einsteigen in der Offenbarung. In Kapitel 11 sind wir gelandet. Nach der vergangenen Predigt waren wir in Kapitel 10. Und heute kommen wir zu der heiligen Stadt, worin wir die zwei Zeugen finden. Die heilige Stadt und die zwei Zeugen. Offenbarung Kapitel 11. Ich möchte mit uns hier das Kapitel lesen oder die Verse 1 bis 14. Johannes sagt hier, und mir wurde ein Rohr gegeben, gleich einem Stabe, und es wurde zu mir gesagt, mache dich auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche dort anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen verleihen, dass sie weissagen sollen 1260 Tage lang, angetan mit Säcken. Da sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sie schädigen will, geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie schädigen will, so muss er getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen falle in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit allerlei Plagen zu plagen, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Gasse der großen Stadt liegen, welche im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt worden ist. Und viele von den Völkern und Stämmen und Zungen werden ihre Leichname sehen, 3 Tage lang und einen halben, und werden ihre Leichname nicht in ein Grab legen lassen. Die auf Erden wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten die Bewohner der Erde gepeinigt hatten. Und nach den 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie traten auf ihre Füße und eine große Furcht überfiel sie, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel her, die zu ihnen sprach, steiget hier herauf. Da stiegen sie in den Himmel hinauf in der Wolke, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der 1/10 der Stadt fiel, und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet, und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber, siehe, das 3. kommt noch schnell. Wir befinden uns hier zwischen der 6. und 7. Posaune immer noch. Also die 7. Posaune ist noch nicht geblasen, das kommt erst noch. Zwischen der 6. und 7. Posaune, da haben wir uns schon in Kapitel 10 damit aufgehalten. Das Thema der heutigen Predigt heißt, scheinbare Niederlage wird zum Triumph. Scheinbare Niederlage wird zum Triumph. Und in diesem Kapitel begegnet uns eine scheinbare Niederlage. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer steckt schon gerne Niederlagen ein? Zumindest, wenn man um sein eigenes Ansehen bangen muss, auch in dieser Welt, in der Gesellschaft. In einer Zeit, worin jeder der Erste sein will. Jeder irgendwas aufzeigen will, was man doch auch hat und was man ist. Auch so viel dem Erfolg hinterhergejagt wird in unserer Gesellschaft. Da kann man doch keine Niederlagen gebrauchen, oder? Wer will das schon? Weder im persönlichen Umfeld, noch am Arbeitsplatz, noch in den Sportwettkämpfen, was alles stattfindet, in den vielen verschiedenen Sportdisziplinen, die es gibt, Noch in der Politik kann man Niederlagen gebrauchen, keinesfalls, noch in anderen Bereichen. Man könnte noch vieles aufzählen. Ja, so sagt es mir auch neulich eine Mutter von zwei Kindern aus meinem persönlichen Verwandtschaftskreis. Sie brachte zum Ausdruck, wenn man heute sagt, man ist in Anführungszeichen nur Mutter und Hausfrau, ja, dann wird man von den anderen bereits schief angeschaut, von den anderen Frauen und Müttern. Das sei doch zu wenig, man muss doch immer noch im Beruf stehen und auch Karriere machen. Lieber gibt man dann das Kind den Großeltern, die sollen dann drauf aufpassen. Oder man gibt es dem Staat ab, das wird ja bald sowieso mehr und mehr kommen. Man sieht gar nicht mehr, was heute in der Gesellschaft überhaupt noch kostbar und wertvoll ist. Es scheint eine Niederlage zu sein, wenn man heute Hausfrau und Mutter ist. In was für einer Zeit sind wir eigentlich? Dabei ist dies nach Gottes Willen nicht hoch genug einzuschätzen. Man kann alle Frauen dazu ermutigen, vor allem die Kinder haben, Hausfrau zu sein, zu Hause zu sein für Mann und Kinder. Das ist in unserer Gesellschaft verloren gegangen, echte Werte, die Gott gegeben hat. Erfolg und Karriere und Ansehen, das scheint heute populärer zu sein. Das will jeder haben, aber ja, keine Niederlage. Aber wie ist es bei uns als Kinder Gottes? Wir sind auch nicht von allem gefeit. Wir sind auch so oft davon eingenommen, vom ganzen gesellschaftlichen Einfluss. Auch wir stehen in der Gefahr, etwas gelten zu wollen in dieser Gesellschaft und uns eben dem Weltlauf gleichzustellen. Aber Gottes Wort sagt, stellet euch nicht diesem Weltlauf gleich, sondern verändert euer Wesen durch Erneuerung eures Sinnes. Um was prüfen zu können, was vor Gott wohlgefällig ist. Das Wohlgefällige, das Gute und Vollkommene. Und wir haben ja einen Herrn im Himmel, der sagt, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, sagt der Herr, der wird es finden. Matthäus 10, Vers 39. Also bei Gott sind die Maßstäbe so ganz anders als in dieser Welt. Es kommt immer wieder aufs Neue zum Ausdruck. Und wir dürfen nicht in diese Gefahr, in dieses Fahrwasser kommen, gleich zu denken wie die Welt. Bewahren uns wir davor. Möge uns Gott dazu helfen. Bei Gott sind die Maßstäbe so ganz anders als in dieser gefallenen Welt und Gesellschaft. Die Bibel sagt, dass wir so gesinnt sein sollen, wie Jesus Christus auch war, der sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde. Ja, so gehorsam wurde bis zum Tod ans Kreuz. So gehorsam wurde der Herr Jesus. Und Philipper 2, Vers 9 sagt, darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen ist. Er ist über alle erhöht und sein Name ist auch über allen Namen. Ich frage uns, denken wir da regelmäßig daran, so gesinnt zu sein, wie es Jesus Christus auch war? Denken wir daran, dass der Weg Gottes zur Erhöhung die Selbsterniedrigung beinhaltet. Wenn ich will, dass Gott mich erhöht, dann muss ich mich zuerst selbst erniedrigen. Dann wird er dafür sorgen, dass ich erhöht werde. Und es braucht auch heute in unseren Gemeinden, an allen Orten mehr denn je, echte Vorbilder, die den Glauben ernsthaft in geistlicher Weise leben. Mehr denn je. Es nützt uns nicht viel, wenn wir fromm am Sonntag zusammenkommen und sonst alles Mögliche leben. Wir müssen wachsen im Glauben und wir müssen zu geistlichen Müttern und Vätern werden. Das ist das Ziel mit dem Herrn Jesus. Er möchte uns immer mehr in sein Bild mit hineinnehmen. Der Weg Gottes ist die Selbsterniedrigung, damit man erhöht wird. Ja, bei Gott sind die Maßstäbe anders als in dieser Welt. Und mit einem Maßstab beziehungsweise mit einem Messrohr oder Rute, da haben wir es auch in unserem heutigen Text hier in Kapitel 11 zu tun. Und wie ich schon sagte, wir finden auch eine scheinbare Niederlage vor, die dann im Triumph Gottes endet. Der Apostel Johannes berichtet uns hier weiterhin, was ihm auf der Insel Patmos in Gottes Offenbarung gezeigt worden ist. Und er sagt, mir wurde ein Rohr gegeben, gleich einem Stabe, Und es wurde zu mir gesagt, mache dich auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche dort anbeten. Johannes wurde ein Rohr oder zum besseren Verständnis eine Messrute gegeben, sagen auch manche Übersetzungen, ein Messrohr oder eine Messrute gegeben, um den Tempel zu messen. Und das ist das Erste, auf was ich eingehen möchte, die Messlatte am Tempel Gottes. Die Messlatte am Tempel Gottes. Wir würden heute vielleicht eher sowas hernehmen, so einen richtigen Zollstock oder Meterstab. Da kann man auch schon mal Höhe, Breite und Länge messen. Das gab es damals sicher noch nicht, zur Zeit, als Johannes auf der Insel Patmos war. Er selber hatte auch keinen Meterstab, aber dafür gab es so ein schönes Messrohr zu damaliger Zeit. Vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Meterstab, vielleicht auch zweimal so lang oder drei, viermal so lang. Da wird es verschiedene Ausführungen gegeben haben. Das war ein Messstab oder ein Messrohr und das gab es scheinbar damals in der Nähe vom Jordan, so etwas Ähnliches wie Bambusrohr. Und das wurde genommen, als Messrohr herzunehmen in verschiedenen Längen. So etwas sollte Johannes hernehmen. Ein Messrohr oder auch eine Messlatte. Auch im Buch von Hesekiel, in Kapitel 40, Vers 3, da finden wir den Aufruf, und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er von Erz und hatte eine leinene Schnur in der Hand und eine Messrute und er stand unter dem Tor. Auch Hesekiel, im Buche Hesekiel wird uns die Messung des Tempels gezeigt oder die Maße des Tempels. Und auch hier sehen wir einen, als wäre er von Erz und hatte eine leinerne Schnur in der Hand und eine Messrute. Also auch hier so etwas Ähnliches, wie der Johannes hier nehmen sollte. Johannes bekam also den Auftrag, den Tempel zu messen. Was war das für ein Tempel? Wodurch Johannes auf Patmos war, das war ja schon mehr als 70 nach Christus, wir gehen zumindest davon aus, und da war zu der Zeit Jerusalem und der Tempel schon platt gemacht worden von den Römern. Also der Tempel zu seiner Zeit oder zur Zeit der Herr Jesus, der stand nicht mehr, als Johannes auf Patmos war. Also konnte er diesen Tempel nicht messen. Aber wir wissen ja, dass die Offenbarung Prophetie ist. Und Johannes, der wurde jetzt vollkommen in diese Prophetie hineingenommen. Und wir wissen, dass wieder ein Tempel in Jerusalem gebaut werden wird. Wir wissen, dass in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit, die Trübsalzeit hat 7 Jahre, und in der zweiten Hälfte, also nach den ersten 3,5 Jahren, wird sich der Antichrist in den Tempel hineinsetzen und wird sich selber vor Gott ausgeben. Also muss ein Tempel vorhanden sein. Und wir sehen auch aus der Heiligen Schrift, dass vorher, bevor sich der Antichrist in den Tempel setzen wird, in Jerusalem wieder geopfert wird. Der Opferdienst wird wieder eingeführt werden. Und wir gehen fest davon aus, manche gehen nicht 100% davon aus, aber ich bin zu 100% davon überzeugt, dass der Tempel wieder ganz genau dort aufgerichtet werden wird, wo der Tempel Salomos und der herodianische Tempel stand. Warum sollte sich Gott einen ganz anderen Platz aussuchen? Nur weil dort momentan eine Moschee des Islam steht, der Felsendom. Das wird für Gott kein Hindernis sein. Noch vor 100 Jahren hätten es unsere Schwestern und Brüder im Herrn nicht für möglich gehalten, dass überhaupt mal Israel wieder zustande kommt, dass man tatsächlich einen Staat Israel wieder in dieser Welt sehen kann. Aber Gott hat sein Volk wieder zusammengeführt, aus allen Enden der Erde. Sicherlich sind noch nicht alle Israelis im Lande Israel, aber der Staat Israel steht. Ein Staat Israel ist wieder entstanden. Und es zeigt sich eben auch, dass Gott treu ist. Und dass er sich stellt zu seinen Verheißungen. Und seine Verheißungen erfüllen sich buchstäblich. Und gerade in Israel, da können wir so vieles erkennen und sehen, in welcher Zeit das wir stehen. Wir können dem Herrn nur danken für sein geoffenbartes Wort, dass wir das auch immer wieder am Worte prüfen können, wo wir stehen. Wir fragen uns kurz, was ist denn Voraussetzung für einen buchstäblichen Tempel in Jerusalem, für den Wiederbau, Aufbau des Tempels in Jerusalem. Was muss erfüllt sein? Erstens, es ist die Sammlung Israels als Nation in ihrer alten Heimat. Zweitens, es ist die Souveränität Israels über ihr Land. Und drittens, die Entfernung der muslimischen Moschee am Ort des früheren Tempels. Wenn wir diese drei Voraussetzungen sehen, dann erkennen wir, dass sich die ersten zwei bereits weitgehend erfüllt haben. Gott sammelt sein Volk, der Staat Israel besteht. Und die dritte Voraussetzung, da können wir überzeugt sein, die wird gewisslich noch erfüllt werden, wenn Gottes Stunde dafür gekommen ist. Dann wird der große jüdische Tempel gebaut werden. Der dritte Tempel wird entstehen. Auch werden die jüdischen Menschen wieder Opfer darbringen, Brand- und Schlachtopfer. Und wir haben jedoch keine Bibelstelle, die uns aufzeigt, dass wir als Gemeinde noch auf Erden sein werden, wenn der Tempel wieder gebaut wird. Wir können auch zu dieser Zeit bereits entrückt sein, das ist möglich. Jedenfalls zeigt uns die Bibel unmissverständlich auf, dass der Tempel bereits zum Beginn der siebenjährigen Trübsalzeit stehen muss. Und da kommen wir wieder zu Johannes. Er sollte mit dem Messrohr den Tempel messen. Und liebe Geschwister, obwohl der Tempel buchstäblich wieder gebaut wird, und Johannes ihn auch buchstäblich ausmessen soll, so hat dieses Messen sicherlich mehr oder weniger eine symbolische Bedeutung. Das zeigt sich an der Tatsache, dass hier gar keine Maßangaben zu finden sind. Vielmehr sehen wir diese Messung, dass es eine geistliche Messung ist, für das geistliche Maß des Volkes Israel. Ja, und Johannes, der misst, und selbst in dieser finsteren Trübsalzeit sucht Gott wahre Anbeter, auch dort, was sich da im Tempelgeschehen bewegt. Der Herr weiß, welche Menschen aufrichtig zu ihm stehen, welche es echt mit ihm meinen. Ohne den Herrn Jesus ist es natürlich nicht möglich, zum Vater zu kommen. Das wird auch durch alttestamentliche Opfer nicht mehr möglich sein. Aber er wird sehen, wer es aufrichtig mit ihm meint und wer nicht. Psalm 16, Vers 6 gibt uns weiter: Die Messschnur ist mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, es ward mir ein glänzendes Erbe zuteil. Ja, wir können diesen Vers auch mit in diese Zeit hineinnehmen, dass Gott hier doch ein Erbe findet, das er später in Gebrauch nehmen kann für das tausendjährige Königreich. Vielleicht mag äußerlich sehr, sehr vieles fromm und religiös aussehen in diesem ganzen jüdischen Religionsdienst. Doch nur Gott kennt letztendlich den wahren Inhalt und der soll gemessen werden. Der Befehl des Johannes oder der an Johannes ergeht ist deutlich. Mache dich auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche dort anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Also wir wissen ja, dass außerhalb des Tempels ein großer Vorhof war. Zumindest beim salomonischen Tempel war das so. Dann ging man in den Tempel hinein, das Heiligtum und hinter dem Vorhang das Allerheiligste. Der Vorhof, der soll gleich gar nicht gemessen werden, sagt diese Stimme zu Johannes. Den Vorhof lass weg, miss ihn nicht. Die Ursache ist klar, wenn man ein bisschen überlegt. Der Vorhof ist den Nationen, also denen, welche nicht dem Judentum angehören, also den Heiden gegeben. Zum Vorhof gehören letztendlich auch die jüdischen Menschen, welche Gottes Berufung ignoriert haben und sich eben den Heiden gleichgestellt haben. Israel wird ja zu der Zeit bereits mit dem Antichristen einen Bund geschlossen haben. Ja, das wird für Israel zunächst eine Freude sein, endlich einen Bund schließen mit dem mächtigsten Herrscher dieser Welt. Der wird uns Sicherheit und Friede bringen. Doch die Schrift sagt, in der Mitte der Trübsalzeit wird das Gegenteil sich erweisen. Nach den ersten dreieinhalb Jahren wird der Antichrist seinen Bund brechen. Und dann streift derjenige seine Lammesgestalt ab. Er ist nämlich gar kein Lamm. Und beginnt wie ein Drache zu reden. Ja, dann wird diese ganze teuflische Art geoffenbart. Die Schlacht- und Speiseopfer werden aufhören und der Antichrist wird sich selbst im Tempel Gottes anbeten lassen. Bereits Daniel gibt uns davon weiter. Daniel 9, Vers 27. Dort heißt es, und man wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, und mitten in der Woche Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und auf der Zinne werden Gräuel des Verwüsters aufgestellt, bis dass sich die bestimmte Vertilgung über die Verwüstung ergossen hat. Es wird unausweichlich sein, dass die Anbetung des Antichristen natürlich den Abfall von Gott mit sich bringt. Es wird eine Riesenprüfung für die Menschen sein zu der Zeit, vor allem aber für das Volk Israel. Wir wissen ja, was in 2. Thessalonicher 2 steht. Auch Paulus sagt uns dort, es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens geoffenbart werden. Genau hier ist der Antichrist gemeint, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst als Gott erklärt. Das wird sich buchstäblich in dem wieder aufgebauten Tempel finden. Und es wird ein Abfall da sein von Gott, eine Dimension, die wohl noch nie da war. Der sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt. Er gibt sich ja selber für Gott aus und jetzt soll er angebetet werden. Genau das, was der Teufel immer wollte, sagt er doch schon zu dem Herrn Jesus in der Wüste. Ja, wenn du von mir niederfällst, dann gebe ich dir alle diese Reiche dieser Welt. Ja, er ist momentan der Fürst dieser Welt. Aber der Herr Jesus sagt, er wird bald hinausgeworfen werden. Aber seine Stunde ist hier da, in der Trübsalzeit. Er wird sich selber für Gott ausgeben und sucht die Anbetung und raubt Gott damit die Ehre. Ja, der Abfall ist heute schon an der Arbeit. Wir sehen das in allen Ecken und Enden, der Abfall von Gott. Doch dann wird der Abfall in eine völlig andere Dimension übergehen. Eine, wie noch nie da war. Der Antichrist, der hat ja heute schon, für ihn wird alles vorbereitet. Wenn wir die ganze Macht der Medien sehen, er wird diese Macht vollkommen in Gebrauch nehmen. Das ist sein Werkzeug, die Medien. Und auch das Bild, wir lesen ja in der Offenbarung noch davon. Es geht ja in den weiteren Kapiteln dann auch um das Mahlzeichen an der Stirn oder an der Hand und um die Anbetung dieses Bildes, das reden kann. Und dass sogar alle getötet werden dann, die das Bild nicht anbeten. Schlimme Dinge. Ja, der Antichrist wird sein Werk ausführen. Also der Vorhof, sagt die Stimme zu Johannes, ist den Heiden gegeben und sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten. Das sind 2,5 Jahre. Das bezieht sich sicherlich auch darauf, dass sich durch den Antichristen mit dem Brechen des Bundes auch alle Nationen gegen Israel stellen werden. Eine weitere Frage müssen wir noch klären. Wer ist die heilige Stadt? So haben schon viele gemeint, es wäre Rom. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass es Jerusalem und keine andere Stadt als Jerusalem. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Denn den Namen heilige Stadt finden wir 5-mal im Alten Testament, wo Jerusalem damit gemeint ist, und auch 2-mal im Neuen Testament. Leider finden wir diesen Begriff heilige Stadt immer dann, wenn es um die Züchtigung dieser Stadt, wenn es um die Züchtigung Jerusalems geht. also nie im positiven Sinne. So finden wir sie auch hier in diesem Zusammenhang wieder. Der Zustand von Jerusalem sieht im Allgemeinen überhaupt nicht heilig aus. Oder wenn ihr heute nach Jerusalem reinschaut, ich weiß nicht, wer schon in Israel war, ich persönlich nicht, ich bin nur von anderen informiert, aber an Heiligkeit ist dort nicht viel zu finden. Außer dass eine gewisse orthodoxe Religiosität ausgeübt wird, an der Klagemauer viel gebetet wird, ja, Religiosität ist da. Aber sonst echte Heiligkeit Gottes, dass dieses Volk wirklich sieht, ja, wir sind Gottes Volk und wir sind Gottes Eigentum und dass sie ein Licht wären für alle Nationen, das ist heute noch überhaupt nicht der Fall. Kann man nicht sagen, dass wir heute viel Heiligkeit in diesem Volk sehen. Aber Gott hat dieses Volk berufen, auch mit der Stadt Jerusalem. Und dieses Volk und diese Stadt hat eine heilige Stellung vor Gott, wenn auch der Zustand momentan anders aussieht. Aber die Stellung ist heilig vor Gott. Es ist genauso wie bei einem Gläubigen, unser Zustand ist heilig vor Gott. Entschuldigung, unsere Stellung ist heilig vor Gott, aber unser Zustand, der sieht manchmal anders aus. Wann wird Jerusalem wirklich vollkommen heilig sein? Wann wird sie ein Licht für die Heiden sein? Ja, wir wissen es. Wenn endlich der König aller Könige in Jerusalem eingezogen ist, wenn der Herr Jesus sein tausendjähriges Königreich aufgerichtet haben wird, dann wird es heißen, groß ist der Herr und hochgelobt in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Psalm 48, Vers 2. Dann wird Vollkommenheit da sein. Eine heilige Stadt, gelobt in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Ja, wir müssen für Israel und Jerusalem beten. Doch wir wollen auch nicht nur nach Israel und Jerusalem schauen, sondern wir wollen zuerst auch schauen, wie es eigentlich bei uns im persönlichen Glaubensleben aussieht. Kann Gott auch bei dir mal hier so einen Maßstab in die Hand nehmen? Mal so jemand hinschicken, miss mal hier mal das geistliche Leben von dem oder von der. Wie sieht es denn da aus in deinem Leben? Oder wie sieht es hier in einer Gemeinschaft aus, in der wir zusammen sind? Kann Gott hier ein gutes Maß von geistlichem Leben finden? Kann er hier echte Geistlichkeit finden? Wir haben ja im Abendmahl bereits davon gehört, was der Alexander uns vorgelesen hat, sehr trefflich auch hierzu. Wir sollen ja erkennen, mit allen Heiligen zu begreifen, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei und die Liebe Christi erkennet, die durch alle Erkenntnis übertrifft, auf das ihr erfüllt werdet, bis zur ganzen Fülle Gottes. So soll es heute in der Gemeinde sein. Ja, wir sollen mit dieser Fülle Gottes eigentlich fast schon überall anstoßen. Wir sollen nicht nur so ganz klein und so eng. Nein, wir dürfen uns ausdehnen, dass wir erkennen, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe sei. Ja, es muss alles zum Ausmaß kommen. Aber das hat auch damit zu bedeuten, dass sich jeder auch dem Herrn hingibt. Ganz persönlich soll es erst so sein und dann natürlich auch innerhalb der Gemeinde. Es würde uns sehr freuen, wenn der Herr ein gutes Maß an dir und an mir finden würde oder auch hier in dieser Gemeinschaft. Sicherlich haben wir da noch einige Defizite aufzuholen. Also ist immer wieder auch die Frage, wie es bei uns persönlich aussieht. Und ist auch die Frage, ob bei dir wirklich ein geheiligtes Leben da ist, wie unser Leib ist ja auch ein Tempel des Heiligen Geistes, oder auch wir als Gemeinschaft sind als ein Tempel, als das Haus Gottes zusammengeführt. Oder haben in deinem Tempel auch schon die Heiden den Vorhof zu treten, ob wir den Vorhof bei dir auch nicht zu messen? Oder müssen sie immer wieder fragen, mit was beschäftigen wir uns überhaupt am meisten, mit was beschäftigst du dich? Ist der Herr Jesus noch bei dir überhaupt im Heiligtum, im Allerheiligsten drin? Oder ist dort auch ein Antichrist zu finden, das Gräuel der Verwüstung? Sucht ein anderer seinen Platz? Müssen wir immer wieder auch auf unser persönliches Leben schauen. Es ist wichtig, unseren persönlichen Zustand vor Gott zu erkennen. Der Zustand Israels wird zu der Zeit, wenn Johannes messen soll, sicher nicht zum Besten bestellt sein. Deshalb sendet Gott der Herr auch gerade in diese Zeit hinein seine zwei Zeugen. Das ist der zweite Punkt, die zwei Zeugen. Die tauchen hier einfach in Vers 3 auf. Hier in Offenbarung 11, Vers 3. Da spricht Gott: Und ich will meinen zwei Zeugen verleihen, dass sie weissagen sollen, 1260 Tage lang angetan mit Säcken. Gott sagt, es sind zwei Zeugen. Hier in Vers 10 am Ende, da lesen wir, es sind zwei Propheten. Also es sind zwei Propheten, die Gott hier als Zeugen hinstellt. Und sicherlich sind es ganz besondere Zeugen. Die auch den Herrn bezeugen konnten und sich für seine Sache einsetzen konnten. Fragen wir mal ganz kurz, wen benennt denn Gott heute als seine Zeugen? Das sind meine Zeugen. Ja, er tut es auf dich und mich bezogen. Er sagt zu uns heute, ihr seid meine Zeugen, seit der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet Zeugen für mich sein. In Jerusalem hat es angefangen und dann sagt der Herr, in ganz Judäa wird es sein und Samaria und bis ans Ende der Erde. Bis ans Ende der Erde soll der Zeugendienst für den Herrn sein. Also wenn wir zum Herrn Jesus gehören, wenn wir seinen Geist bekommen haben, dann sagt er, du bist ein Zeuge für mich. Ich habe dich in die Welt gestellt als Zeuge für mich. Dann werden wir Zeugen für ihn sein. Nicht jeder ist ein Evangelist, aber jeder ist ein Zeuge. Das heißt, jeder, der mit dem Herrn Jesus bewusst lebt, der sein Wort befolgt, der wird ein Zeuge für den Herrn sein, automatisch. Da brauchen wir gar nicht mal viele Worte machen. Aber natürlich auch, wenn wir ihn bekennen vor den Menschen, wenn wir seinen Namen den Menschen kundtun, wenn wir den Menschen das Wort Gottes bringen. Ihr seid meine Zeugen. Wenn wir wieder auf diese beiden Zeugen schauen, die der Herr hier hineingestellt hat, in diese Trübsalszeit, dann sehen wir, dass die so ganz anders bekleidet sind, als wir im Allgemeinen bekleidet sind. In unserem Text heißt es, dass diese mit Säcken angetan sind. Die hatten also nur solche einfachen Säcke an, keine schöne Kleidung. Aber was hat dies zu bedeuten? Wir wissen, dass im Alten Testament immer die Leute sich in Sack und Asche gekleidet haben, wenn Buße und Umkehr angesagt war. Oder haben sie ihre Kleider zerrissen und sich in Säcke gekleidet. Immer wenn man sich vor Gott gedemütigt hat, in Säcke gekleidet, Buße und Umkehr, oftmals eben mit Asche auch verbunden. Und wir sind uns sehr, sehr sicher, dass diese zwei Zeugen aufgrund des geistlichen Israels und der Welt hier auftreten. Es sind Leute, welche den Zustand und die Sünde aufzeigen und Gottes Maßstab und Werte vertreten. Ja, sie stehen in dem rechten Bezug zu Gott. Es sind Leute, die sicherlich auch zur Buße aufrufen, aber auch vordringlich das Gericht Gottes aufzeigen. In unserem Text heißt es, sie werden 1260 Tage weissagen. Also 1260 Tage sollen sie das Wort Gottes verkündigen. Weissagung enthält Prophetie. Vielleicht geben sie ja nur reine Prophetie weiter, das wissen wir nicht. Wobei wir schon davon ausgehen können, dass sie einfach den Maßstab Gottes aufzeigen. Das, was Gott in sein Wort hineingelegt hat, den Maßstab, den er gegeben hat, der ist hier in dem Wort drin. Den werden sie sicherlich aufzeigen. Und wir können uns vorstellen, dass diese zwei Zeugen, die der Herr dorthin stellt, überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen werden. Sie werden schonungslos das Gericht Gottes aufzeigen. Und sie werden die Sünde konkret beim Namen nennen. Das, was wir so selten tun. Sünde, sagt man lieber nichts. Aber sie werden die Sünde konkret beim Namen nennen. So dass sicherlich viele Ärgernis und Anstoß an ihnen nehmen. Ja, den Zustand der Menschen aufzeigen und Gottes Wort ohne Kompromisse zu verkündigen. Das ist auch heute gar nicht so einfach. Das ist keine populäre Aufgabe. Auch nicht im Predigtdienst. Viel lieber zeigt man die schönen Dinge auf. Doch die zwei Zeugen, die werden es noch viel schwerer haben als die Prediger heute, weil sie die Wahrheit bezeugen müssen inmitten von einem amtlichen, antichristlichen System, das voll an der Arbeit ist. Deshalb werden sie sich auch von vielen Seiten, attackiert und angegriffen werden. Doch es ist so köstlich, wenn man hier liest, dass sie eigentlich unverwüstlich, unzerstörbar sind. Gott hat diesen beiden Zeugen mit einer unbeschreiblichen Macht ausgerüstet. Es heißt in Vers 5, und wenn jemand sie schädigen will, geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Die haben überhaupt keine Chance, an die Zeugen heranzukommen. Und wenn jemand sie schädigen will, so muss er so getötet werden. Vers 6 heißt es dann, sie haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen falle, in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Macht, über Gewässer sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Also niemand ist in der Lage, diesen beiden Zeugen einen Schaden zuzufügen. Noch bevor es dazu kommt, geht Feuer aus ihrem Munde aus und verzehrt die Feinde. Sie haben selbst Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen falle oder die Erde mit allerlei Plagen zu schlagen, so oft sie wollen. Nun, wenn die beiden solch eine Macht haben, dann werden sie auch sicherlich schnell, sehr, sehr schnell in den Medien bekannt sein. Das Zeugnis von diesen beiden Zeugen, das wird um die ganze Welt kursieren durch den Bildschirm. Da können wir fest davon ausgehen. Das wird durch die Medien, durchs Internet, durch Fernsehen und Radio fließen, je nachdem, was derzeit noch da sein wird oder was alles nur noch eingeredet ist, wird ja auch alles kommen. Wenn es Dürrekatastrophen oder Überschwemmungen oder sonstige Katastrophen gibt, dann wird man immer zuerst die Schuld bei diesen zwei Zeugen suchen. Ah, haben die beiden wieder was veranlasst, dass wir wieder geplagt werden? Ja, man wird die Dinge bei ihnen suchen. Und sie werden es ja auch veranlassen, in vielfacher Weise, um Plagen herbeizuführen, um das Gericht Gottes herbeizuführen. Sicherlich wird auch die Verkündigung, welche die beiden Zeugen weitergeben, in der ganzen Welt publik werden. Das wird die ganze Welt mitbekommen, was die beiden von sich geben. Doch die Menschen werden sich in ihrer Freiheit beraubt fühlen. Ja, das darf man doch nicht sagen. Wir müssen nach dem Maßstab Gottes leben. Das darf man doch nicht sagen, dass wir hier in Sünde leben. Wir meinen es doch gut. Gott weiß doch, wie wir es meinen. Aber die beiden, die werden ganz konkret den Willen und den Maßstab Gottes aufzeigen. Und sie werden Jerusalem und der Welt ein totaler Störfaktor sein. Aber es gab ja schon mehrere Propheten, welche ein Störfaktor in dieser Welt waren. Wir wissen von den Propheten des Alten Testamentes. Wir wissen von dem Herrn Jesus, der mehr als ein Prophet war. Er war König, Priester und Prophet. Und was war mit ihm? Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hinweg mit diesem hieß es, er ist uns ein Störfaktor. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja, jetzt fragen wir uns noch, wer sind eigentlich diese beiden Zeugen, diese beiden Störfaktoren? Viele Ausleger gehen davon aus, es wäre tatsächlich Mose und Elia, weil sie ganz ähnliche Dinge veranlassen wie Mose und Elia, Gewässer in Blut zu verwandeln und die Erde mit allerlei Plagen zu plagen. Das durfte Mose sogar schon vor Pharao, als er in Ägypten war und Pharao das Volk Israel nicht ziehen ließ. Also sie haben einerseits, diese Zeugen haben eine ähnliche Macht wie Mose, ja noch mehr Macht, weil sie das über die ganze Welt ausüben können. Aber sie haben auch Macht wie Elia. Was war bei Elia besonders? Elia hatte in den Tagen Ahabs so ein ernstes Gebet gesprochen, dass sich der Himmel verschlossen hatte. Lange Zeit gab es keinen Regen mehr, weil Israel dem Götzendienst verfallen war. Ist aber die Frage, sind sie wirklich Elia und Mose oder ist da jemand anderes dahinter zu suchen? Das können wir nicht eindeutig bestätigen. Wir belassen es einfach dabei. Es sind zwei Zeugen, die der Herr dahingestellt hat. Und in Vers 4 sagt der Herr, dass diese zwei Ölbäume und Leuchter sind. Das sind zwei Ölbäume, die zwei Leuchter und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Ölbäume und Leuchter, davon sehen wir im Propheten Zacharia manches. Und es führt uns auch diese Spur zum Propheten Zacharia hin. Zacharia Kapitel 4, 11 bis 14 sagt uns, ja, wer mit aufschlagen will, kann das gerne tun. Das ist der naheliegendste Vergleich, Zacharia 4, 11 bis 14. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn stehen. Zacharia 4, Vers 11. Und ich antwortete und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich hob abermals an und sprach zu ihm, was bedeuten die zwei Olivenbüschel zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, Herr. Da sprach er, das sind die beiden Gesalbten, welche vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Also hier wird uns einiger Aufschluss darüber gegeben. Die beiden Zeugen sollen also, wie es uns Zacharia vor Augen stellt, ein direkter Kanal Gottes sein. Öl ist ja ohnehin vielfach das Bild für den Heiligen Geist. Hier wird das Öl fließen, Ölbäume und Leuchter. Öl braucht man auch, um Licht zu machen, bei einer Öllampe. Durch das Öl beziehen die beiden Zeugen ihre Leuchtkraft. Das ist ja auch bei uns so. Wir können nicht ohne den Heiligen Geist irgendetwas bewirken für den Herrn. Wir können auch ohne den Heiligen Geist keine Zeugen für den Herrn sein. Wir können auch ohne den Heiligen Geist kein Licht in dieser Welt sein. Nein. Ohne das Öl, also ohne die Salbung, ohne den Zufluss des Geistes, können wir nichts für den Herrn tun. Darum ist es so wichtig, dass wir auch ein hingegebenes Leben zum Herrn führen. Nun, die beiden Zeugen, die wurden durch ihr Zeugnis zum weltweiten Anstoß und Ärgernis. In Vers 7 lesen wir, Offenbarung 11, Vers 7, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, der Tag wird kommen, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und das ist der dritte Punkt, auf den ich eingehen möchte. Eine scheinbare Niederlage. Eine scheinbare Niederlage. Hier steht, und wenn sie da ihr Zeugnis vollendet haben. Das heißt, erst wenn der Auftrag Gottes erfüllt ist, dann wird es Gott sogar zulassen, dass diese beiden von dem Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen Krieg führen wird und sie sogar töten darf. Ja, wenn es Gott zulässt, dann wird auch solches geschehen bei solchen Leuten, die er vorher so ausgerüstet hat. Doch ich denke, es ist auch ein guter Hinweis für uns, für dich und für mich. Viele Christen, die haben ja auch ständig Angst, wenn man was von dem Herrn weitergibt. Oh, was kann mir dazu stoßen, wenn ich das Evangelium anderen Menschen bringe? Ja, man weiß auch manchmal nicht, wie werden die Einzelnen reagieren? Oder wird man belächelt? Oder wird man verhöhnt? Oder was erwartet einen? Auch als ich am Büchertisch schon draußen war, einmal, da hat mir jemand Schläge angedroht. Ja, das ist natürlich auch keine schöne Sache. Oder ein anderes Mal hat mir eine Jugendgruppe den Büchertisch komplett abgeräumt. War niemand da, der mir hätte helfen können. Aber der Herr hat mir geholfen. Er hat es nicht zugelassen, dass mir was zugestoßen ist. Und wir müssen das auch bedenken, wenn wir immer mehr in eine Zeit hineinkommen, wo auch Verfolgung angesagt werden kann. Nämlich, dass auf uns nur das zukommen kann, was der Herr zulässt. So wie es auch George Whitfield einmal an einen befreundeten Diener im Herrn schrieb. Ich weiß nicht, ob ihr George Whitfield kennt. Er war einer von Englands großen Erweckungspredigern im 17. Jahrhundert. Und er schrieb auch an einen Freund und einen Diener im Herrn: Er, der uns aussendet, wird uns bewahren. Alle Teufel der Hölle können uns nicht schaden, bis wir unser Zeugnis vollendet haben. Ich sag's nochmal. Er, der uns aussendet, wird uns bewahren. Alle Teufel der Hölle können uns nicht schaden, bis wir unser Zeugnis vollendet haben. Ja, es gibt nur einen Teufel, natürlich nicht alle Teufel, aber er meint die Dämonen und den Teufel natürlich. Aber George Whitfield, der wusste also, Gott wird uns nicht vorher wegnehmen, bevor nicht unser Zeugnis erfüllt ist. Das heißt, bevor nicht unser Auftrag, den er uns gegeben hat, erledigt ist. Vorher wird Gott uns nicht wegnehmen. Welch ein Trost, dass Gott auch unseren Zeitpunkt festgelegt hat, wann wir diese Erde verlassen. Welch ein Trost, dass er uns beständig in seiner Hand hält und trägt, auch dein und mein Leben. Für die zwei Zeugen ist dieser Zeitpunkt gekommen, wo es Gott zugelassen hat, von dem Antichristen überwältigt zu werden und sogar getötet zu werden. Ihre Leichname, die wurden so verächtlich behandelt, sie wurden nicht einmal aufgebahrt, es wurde auch kein Grab für sie gesucht, sondern sie wurden auf den Gassen Jerusalems liegen gelassen. Offenbarung 11, Vers 8. Und ihre Leichname werden auf der Gasse der großen Stadt liegen, welche im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt, wo auch hierher gekreuzigt worden ist. Sie lässt man einfach auf der Gasse liegen, ein Schauspiel für alle Menschen, in der Stadt, wo auch hierher gekreuzigt worden ist. Wer ist ihr Herr? Niemand anders als Jesus selber. Wo ist er gekreuzigt worden? Außerhalb den Toren Jerusalems. Das ist die Stadt, die hier gemeint ist. Wiederum Jerusalem. Unser Text sagt uns sogar, dass diese Stadt im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt. Ja, das sind Bewertungen von Gott selbst über die Stadt Jerusalem. Das ist der Zustand dieser Stadt. Sodom und Ägypten. Gott selbst sagt es von dieser Stadt, dass sie wie Sodom ist im geistlichen Zustande. Das schließt also alle Unsittlichkeit mit ein. Von Sodom lesen wir aber, die Leute zu Sodom waren schlecht und sündigten sehr wider den Herrn. 1. Mose 13, Vers 13. Und genau das gibt Gott von Jerusalem weiter. Im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten. Ägypten steht in vielfacher Weise für die Welt und für die Herrschaft Satans. Dieser Begriff ist in dieser Zeit des Antichristen auch sehr trefflich für Israel. Gefangen in der Welt und unter der Herrschaft Satans, wie damals im wirklichen Ägypten unter Pharao. Ein ähnlicher Zustand finden wir in der Trübsalzeit wieder. Nun, die beiden Zeugen, die wurden also jetzt getötet von dem Widersacher, von dem Antichristen, und liegen nun getötet auf den Gassen Jerusalems. Und stellen wir uns das vor, was das für ein Ereignis für die Presse und die Medien ist. Ein gefundenes Fressen. Diese Sache wird sofort rund um die Welt wieder umlaufen. Es wird das Gesprächsthema Nummer 1 sein. Über mehrere Tage. Gesprächsthema Nummer 1 in allen Medien und Nachrichten. Der Antichrist, der wird berühmt werden und gepriesen werden. Ha, das ist der, der sogar Macht über Gott hat. Vielleicht erhebt ihn sogar diese Sache, dass er letztendlich als Gott verehrt und angebetet wird. Heißt es, dann hat der Satan also doch die Macht, Gott auszuschalten, Gottes Diener zu erledigen. Endlich ist dieser Gott besiegt. Ähnliche Gedanken gab es ja bereits damals, als Jesus ans Kreuz gebracht worden ist. Endlich haben wir den los, diesen Störfaktor beseitigt. Wäre er Gott gewesen, so hätte er seine Macht bewiesen, haben die Juden gesagt. Aber genauso wie die Überraschung der Auferstehung des Herrn Jesus kam, ähnliches finden wir bei diesen zwei Zeugen. Wir sind überrascht von dem, was wir nach dem Tod von diesen zwei Zeugen lesen. Zunächst sehen wir in Vers 10, dass die ganze Welt aufgejubelt hat. Und die auf Erden wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken. Und weil diese zwei Propheten die Bewohner der Erde gepeinigt hatten. Was für eine Freude kommt da plötzlich über die ganze Erde, über den ganzen Erdkreis, über alle Menschen. Ist das Weihnachten? Da werden plötzlich Geschenke gemacht. Es wird frohlockt und ja, man gratuliert sich gegenseitig. Weihnachten ist es nicht, nein. Es ist nicht Weihnachten, sondern es ist der Tod von zwei Dienern Gottes, welche die ganze Welt in Freudentaumel verwandelt. Wir wissen ja, was schon los ist, wenn mal die Nation ein Fußballspiel gewinnt oder was hier bei uns in Deutschland los ist, wenn ein Fußballspiel gewonnen wird, was da alles an Alkohol aufgefahren wird, was für Feste und Feiern gemacht werden, wie mit Gehupe durch die Straßen gefahren wird und die Fahnen geschwenkt werden. Wir haben gesiegt. Vielleicht ist es so auch, wenn diese zwei Zeugen mal endlich weg sind. Endlich Freiheit. Ohne Gott. Jetzt brauchen wir nicht mehr seine Maßstäbe einhalten. Immer mehr wollen die Menschen in ihrer Gottlosigkeit verharren. Wir sehen das auch heute schon. Die Massenmedien tragen weltweit dazu bei. Der sittliche Verfall ist in unseren Tagen groß. Und es geschieht auch durch das Internet ein immer mehr gleichgeschaltetes antichristliches Denkmuster. Und liebe Freunde und Geschwister, wir sehen heute auch die erste Generation heranwachsen, die eigentlich nicht durch ihre Eltern erzogen werden, sondern durch die Medien. Neulich hatte ich gehört von einem Kind, das in der ersten oder zweiten Klasse ist. Ja, das hat seinen iPod verloren. Ein Handy, das reicht gar nicht mehr aus, jetzt braucht man schon ein iPod. Also etwas, wo man schon ins Internet gehen kann, sogar in der Schule. Grundschulkinder sind nur noch mit den Medien verquickt. Heute hat fast jedes Kind sein eigenes Handy. Kann eine gute Sache sein, aber wenn man mit dem Handy zu viel machen kann, kann es sehr gefährlich werden. Zu Hause steht Fernseher und Computer bereit. Alles ist auf der Tagesordnung. Radio läuft ohnehin nebenher. Es schaudert uns, wenn wir daran denken, wozu die junge Generation in diesen Dingen zubereitet wird. Nichts anderes als auf die Macht der Finsternis. So auch die Menschen nach dem Tod dieser beiden Zeugen. Es geht über die ganze Welt, die ganze Menschheit freut sich. Doch wir wissen, dass diese Freude nicht lange anhalten wird. Denn nach 3,5 Tagen kommt der Geist des Lebens aus Gott wieder in diese Zeugen. Es gibt ein böses Erwachen für die ganze Welt. Eine große Furcht überfiel die, welche sie wieder sahen. Und auf einmal sieht man, da hat Gott ein Wunder getan, Gott lebt doch. Er lässt seine beiden Zeugen nicht im Tod, der Teufel hat doch nicht die Macht darüber, sondern durch Gottes Kraft und Geist sind sie wieder lebendig geworden. Wir wissen nicht, ob sie tatsächlich ein Auferstehungsleib bekommen haben oder ob sie das bereits vorher hatten, weil sie sogar Feuer aus ihrem Munde blasen konnten. Das ist auch nicht entscheidend. Wir wissen, dass unser Herr den Tod samt dem Teufel besiegt hat. Und wir rufen ja mit dem Apostel Paulus auf. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Ist nicht mehr da. Der Herr Jesus hat es besiegt. Zumindest nicht mehr für die Gläubigen. Wohl denen, die durch den Herrn Jesus erlöst sind. Und so auch diese beiden Zeugen. Ihre Heimat ist schon längst der Himmel. Ihre Gemeinschaft ist schon längst mit Gott. Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel her, Vers 12, die zu ihnen sprach, steiget hier herauf. Da stiegen sie in den Himmel hinauf, in der Wolke, und ihre Feinde sahen sie. Interessant. Ähnlich wie der Herr Jesus selber wurden sie in den Himmel aufgenommen. Sie stiegen auf eine Wolke und wurden emporgehoben oder in der Wolke. Ein wunderbares Bild. Und die Feinde, sie konnten nur noch hinterher schauen, sie konnten gar nichts machen. Die Feinde sahen, wie Gott sie vom Erdboden weggenommen hatte. Ein letztes Zeugnis, dass Gott lebt und die Seinen zu sich nimmt. Die Welt, die meinte, die beiden Zeugen hätten eine endgültige Niederlage erlitten, die hat sich getäuscht. Denn es war nur eine scheinbare Niederlage dieser beiden Zeugen. Denn der letzte Triumph trägt Gott davon und den wird er immer haben. Vers 13, und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben und der zehnte Teil der Stadt fiel und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Ein gewaltiges Erdbeben, das lässt Gott in Jerusalem zu. 7000 Menschen wurden getötet und der zehnte Teil der Stadt fiel. Sehr schlimme Sache, aber doch immerhin führt es dazu, dass die Menschen Gott die Ehre gaben. Das heißt doch nicht, dass diese Menschen jetzt zu Gott umgekehrt wären, aber sie hatten erkannt, dass Gott hier am Werk ist und sie hatten ihm doch die Ehre gegeben. In den weiteren Kapiteln sehen wir dann in der Ausgießung der Zornesschalen, dass die Menschen Gott wieder lästerten. Aber wir halten daran fest, was wir hier in diesem Kapitel 11 gesehen haben, war eine scheinbare Niederlage und Gott trägt doch den Triumph davon. Scheinbare Niederlage wird zum Triumph, das war unser Thema. Und sind wir uns dessen bewusst, wenn wir mit Gott leben, wenn wir seine Zeugen heute sind, wir sind nicht diese zwei besonderen Zeugen hier in der Trübsalzeit, so große Zeugen sind wir sicherlich nicht, aber heute in dieser Zeit und Welt, wenn wir heute in dieser Zeit und Welt als seine Zeugen leben, dann werden wir ohne Niederlagen nicht davonkommen. Aber wenn es für uns auch scheinbare Niederlagen gibt, so wird Gott durch uns immer seinen Triumph davontragen. Es wird vieles geben, wo wir Abstand nehmen müssen in dieser Welt, wo wir dem Herrn Gehorsam leisten müssen, um seines Zeugnisses willen, auch Nachteile einstecken müssen. Aber wenn wir treu mit dem Herrn gehen, da wird er immer den Triumph davontragen. Denn Gott steht über allen Dingen. Der Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Bei ihm gibt es keine echten Niederlagen. Sondern sein ist der Triumph, sein ist die Kraft und die Herrlichkeit und Lob und Dank der Sieg in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Ich möchte noch mit uns beten. Ja, dank sei dir, lieber Vater im Himmel, für dein Wort. Dank sei dir, Herr, dass wir auch die Offenbarung haben dürfen, dass wir auch da manchen Einblick bekommen dürfen, wenn wir auch nicht über allem vollkommen den Überblick haben. Danke, Herr, dass du uns durch deinen Geist auch in alle Wahrheit hineinführst. Möchten wir danken, Herr, dass du auch dein Volk und Erbe Israel erwählt hast und dass du es auch zu deinem Ziel hinausführen wirst. Aber wir sind erschrocken, Herr, was auch auf dieses Volk noch alles zukommen wird, bis es endlich da ist, Herr, wo du es haben willst, bis es wieder vollständig als Heilskörper eingesetzt ist. Wir möchten beten für Israel, Herr, dass du noch vielen jüdischen Menschen heute die Augen öffnest, dass du, Herr Jesus, auch ihr heilend bist. Ja, der König der Juden, der König Israels, möchten dir danken, dass du, Herr, auch heute noch jüdische Menschen retten möchtest. Aber auch, Herr, dass du uns diese Gnade gibst, immer mehr zu wachsen in dir. Immer mehr, Herr, auch, Herr, zu sehen, was die rechten Maßstäbe sind für unser Leben aus deinem Wort. Danke, Herr, dass du da bist, dass du hilfst, dass du leitest durch deinen Geist und dass du jeden auch segnen möchtest von uns und auch in die neue Woche begleiten möchtest. Amen.